Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schreibcast. Wir sind immer noch in unserer Sommerpausen-Interview-Edition. Das heißt, Birte ist im Urlaub momentan irgendwo in Litauen. Ich habe aber jemand dabei, nämlich Erika Unterpertinger. Hallo Erika.
Hallo.
Wir haben momentan ganz, ganz viele Interviews. Birte hat auch schon welche geführt, während ich in Urlaub war. Ich kann noch gar nicht sagen, was für ein Datum wir jetzt quasi haben, wenn das hier ausgestrahlt wird. So weit geht unser Redaktionsplan gar nicht. Wir nehmen aber auf im August, also genau in der Sommerzeit. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich begrüße auch eine Katze dabei, die man eventuell auf Tape hören wird oder auch nicht, werden wir mitbekommen.
Das ist die, die nicht so viel miaut, aber Nami ist eine Kuschelkatze mit einem Fibonacci-Schweif. Der Fibonacci-Schweif ist ganz, ganz wichtig, weil er sich kriemelt, wie die Grafik, also wie der Graph von der Fibonacci-Folge.
Okay, ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen.
Es gibt irgendein Katzenmeme, wo man so sieht, wie der Schweif sich so einfach einkringelt. Das meine ich.
Okay. Ich stelle mir gerade ein bisschen wie so ein Kringelschwanz von so einem Schwein vor, aber das ist wahrscheinlich nicht ganz korrekt.
Nicht ganz, nicht ganz. Es ist mehr so einfach ein Rund. Das ist wie so ein Schneckenhausrund.
Ah.
Der ist immer rund, deswegen sage ich inzwischen, das ist der Fibonacci-Schweif.
Sehr süß, okay. Ich sag ganz kurz ein paar Sachen zu deiner Person, die ich dann öffentlich auffindbaren Infos entnommen habe und du darfst sehr, sehr gerne ergänzen.
Jetzt bin ich gespannt, was da kommt.
Es ist eigentlich wirklich nur die Sachen, die auf deiner CV zu lesen sind. Das heißt, du promovierst gerade und du lehrst gerade an der Universität Wien. Ist das richtig? Ist es beides an der gleichen Uni oder?
Ja, genau. Das liegt daran, dass ich mehrere Hüte trage und hauptberuflich bin ich eigentlich ganz schnöde Mitarbeiterin am Center for Teaching and Learning an der Uni Wien, im Team wissenschaftliches Arbeiten, also das ist der Hauptjob, den ich habe. Und alles andere, also so Lehre, Promotion, findet eigentlich in meiner Freizeit statt.
Ah, du hast also keine Promotionsstelle.
Schön wär's.
Aber du promovierst immerhin an der gleichen Universität, an der du auch arbeitest. Also zumindest die Wege sind kurz.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde, ich bin auch ziemlich glücklich damit, dass ich bei Sabine Denkscherz promovieren darf, die ja in Österreich eine der, ich sage mal, großen Schreibwissenschaftlerinnen ist.
Genau, und du promovierst zum Thema, das habe ich jetzt einfach wirklich abgeschrieben, Pre-Writing in Higher Education, in Higher Education Academic Writing Processes. Das ist dein Arbeitstitel, den du mal irgendwo auf einer Webseite geschrieben hast.
Oh wow, ja, das hat sich inzwischen wirklich ein bisschen verändert. Also ich beschäftige mich zwar immer noch mit so wissenschaftlichem Schreiben, aber ich habe inzwischen ein bisschen Fokus geschwenkt und beschäftige mich mit Erkenntnisprozessen, studentischen Erkenntnisprozessen beim wissenschaftlichen Arbeiten.
Ich gehe mal davon aus, dass wir da,
ja, Pre-Writing hatte noch ein bisschen mehr den Fokus auf diese ganze Schreiben vor dem Schreiben-Geschichte. Da bin ich dann irgendwann draufgekommen, dass das dann doch nicht ganz so der Fokus ist, der mich interessiert. Einerseits, weil ich sehr theorieverliebt bin. Andererseits auch, weil im Pre-Writing auch ganz viel epistemisches Schreiben mit drinnen ist, aber das irgendwie nur auf die frühen Phasen des Schreibens beschränkt bleibt, zumindest in konventionellen Definitionen. Und mich hat das relativ schnell sehr gestört. Dann hatte ich das Glück, bei einer Summer School dabei zu sein, der Dartmouth Summer School. Das ist eine Summer School, die gibt es seit ziemlich langer Zeit inzwischen. Die war damals nicht in Dartmouth, sondern 2022 in Farmington, Maine, USA. Und da sind aber sozusagen ziemlich viele sehr kluge Menschen aus der US-amerikanischen Schreibwissenschaft vor Ort, unter anderem auch Charles Baserman. Und ich hatte dann ein sehr aufschlussreiches Beratungsgespräch mit ihm, wo ich so diese Problematik mit ihm auseinandergesetzt habe. Und seitdem ist eigentlich, bin ich jetzt eigentlich bei den studentischen Erkenntnisprozessen gelandet, die sich lustigerweise auch seit den 80ern Menschen nicht mehr so richtig angeschaut haben.
Ja, so ein bisschen, ich habe mich sehr gefreut, dass in der neuesten Ausgabe des Journals für Schreibforschung mal wieder auch so ein Artikel drin ist, sozusagen so erste Ansätze für ein kognitives Schreibmodell unter den Einflüssen von KI, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass es auch schon lange nicht mehr so ein Update zu so kognitiven Schreibprozessmodellen gibt, weil ich habe auch noch so die von Flower und Hayes und so gelernt.
Ja, ich habe auch das Gefühl, Flower und Hayes ist so immer noch der Klassiker. Und mit dem Cognitive Turn sind jetzt, also ich meine, ich bin auch ein großer Fan vom Molitor-Lüberts-Modell, die ja Flower und Hayes nimmt und dann aber epistemisches Schreiben
Stimmt,
einen
ja.
Raum einräumt dafür. Aber das ist natürlich im deutschsprachigen Raum publiziert und auf Deutsch und das heißt weitaus weniger groß. Aber ja, ich bin gespannt, worauf sie kommen werden.
Ja. Ich mache mal ganz kurz, weil wir nähern uns schon total den eigentlichen Gesprächsinhalten. Deshalb mache ich mal ganz, ganz kurz fertig, was ich noch habe. Und zwar einfach nur, du hast logischerweise auch was studiert. Du hast Geschichte und allgemeine vergleichende Literaturwissenschaft studiert, den Master dann auch in AVL gemacht. Richtig, genau. Ja, und du bist super aktiv in diversesten Redaktionen, Gesellschaften. Ich habe hier aktive Mitarbeit in der Gesellschaft für wissenschaftliches Schreiben, Ressortleitung Kreativlabor beim Online-Literaturmagazin Bücherstadt Kurier. Du bist Mitglied der Redaktion des Journals für Schreibforschung. Du bist Mitglied, bist du gerade im Vorstand der Gesellschaft oder?
Also ich bin in der österreichischen, also ist alles auch nicht mehr ganz so aktiv, weil der Bücherstadt Kurier heißt inzwischen Bücherstadt Magazin und das Ressort, das ich geleitet habe, gibt es schon nicht mehr seit, ich glaube, 2 Jahren.
Okay.
Aber ist überhaupt nicht schlimm. Das muss ich mal irgendwem sagen, dass wir das vielleicht mal updaten.
Ich kann dir sagen, wo ich, ja, das ist quasi, wenn man einfach nur deinen Namen googelt, war das quasi der erste Treffer, auf den man rauskommt. Also so eine CV-Seite. Und das glaube ich von der Uni Wien. De
Ah, okay,
deine
da muss ich diese
CV von der
CV-Seite,
Uni
glaube ich,
Wien.
wirklich mal updaten. Ich bin
Ich kenne
seit
das Problem.
2000, ich bin seit 2019 im Vorstand der Gesellschaft für wissenschaftliches Schreiben, also dem österreichischen Pendant der Gesellschaft für Schreibdidaktik und Schreibforschung. Und bin seit, ich glaube, jetzt in der zweiten Amtsperiode Kassierin. Ich glaube, in Deutschland da nennt sich das Schatzmeisterin.
Genau.
Genau, ich bin Chefredakteurin der Zeitschrift für interdisziplinäre Schreibforschung. Das ist die erste Open Access
Stimmt.
Online-Zeitschrift für Schreibwissenschaft, die halt in Österreich
Ja,
gehostet
die
wird.
Mails kommen ja auch immer von dir. Das sollte, glaube ich, dringend auf deiner CV-Seite stehen.
Das sollte ich ganz dringend reinschreiben. Und ich bin seit der Ausgabe zu KI auch in der Redaktion vom Journal für Schreibwissenschaft, also beim Josch. So. Und sonst bin ich halt so umtriebig, weil ich immer mal wieder so spannende Thinktanks und Arbeitsgruppen finde, wo sich dann Projekte ergeben.
Also eine ganze Menge. Und jetzt leiten wir mal sanft über zu dem Grund der Einladung. Wir haben uns so face-to-face kennengelernt im Mai diesen Jahres auf dem Symposium Talk About Writing. Vorher hatten wir immer mal schon wieder irgendwie Mail-Kontakt oder halt irgendwie durch die Gesellschaft für Schreibdidaktik und Schreibforschung. Da haben wir uns aber das erste Mal gesehen. Und
Ja, stimmt.
Auch auf diesem Symposium warst du sehr, sehr umtriebig mit gleich zwei aktiven Sachen, einmal einem Workshop und einmal einer Data Session. Und ich habe mir deinen Workshop angesehen, den hattest du ja noch, den hast du nicht alleine gemacht, sondern noch mit deinem Kollegen, den Namen hätte ich mir jetzt natürlich aufschreiben können,
Mit Frano Rismondo.
mit Frano
Wenn
Rismondo, genau.
man mich googelt, findet man Frano auch relativ schnell, weil wir eigentlich meistens, wenn es um Schreiben und Schreibentwicklung geht, gemeinsam publizieren und arbeiten. Und auch so das Thema des Workshops, da ging es um Participatory Sense Making, in der Schreibberatung als eine Form von, um gemeinsam diesen Moment, wo man gemeinsam beginnt, eigentlich für Schreibprojekte Sinn zu stiften und zu überlegen, wie passt das Ganze zusammen, wo ja Schreibberatende durchaus Einfluss auf Projekte haben, auch theoretisch zu verankern. Genau, und das ist so ein bisschen unser ein bisschen Liebhaberprojekt, weil das ist auch so ein Freizeitprojekt, aber wir haben vor ein paar Jahren begonnen, darüber nachzudenken, wie ist das jetzt eigentlich, wie passt diese ganze im Framework arbeiten wir da ganz stark mit sogenannter Forecognition. Das ist eine Form von kognitionswissenschaftlicher Richtung, wo es halt darum geht, dass man Kognition nicht als was, das im Kopf passiert, anschaut, sondern eigentlich auch die äußeren Einflüsse auf die Person mit beachtet und also quasi mein Gespräch mit dir könnte nach dem Framework auch gerade als Kognition gedacht werden. Und wir haben dann begonnen zu überlegen, was heißt denn das jetzt eigentlich, wenn wir schreiben, innerhalb dieses Frameworks denken? Was heißt das denn jetzt eigentlich auch für die Schreibberatung? Und dazu haben wir dann einen Workshop gemacht, in der Kurzfassung.
Genau, der war auch schon sehr, sehr spannend. Können wir mal schauen, ob wir jetzt im Gespräch gleich auch noch drauf kommen. Ich habe dich aber aus ganz, ganz egoistischen Gründen auch eingeladen, nämlich, dass ich deine Data Session leider nicht sehen konnte, weil an dem Samstag, an dem du die gehalten hast, ich schon wieder abreisen musste, weil ich einen langen, langen Heimweg hatte. Und ich mir dann einfach dachte, naja, hey, ich habe ja einen Podcast, in den ich Leute einladen kann. Und dann lasse ich mir doch einfach nochmal bei dieser Gelegenheit quasi semi-privat erklären, worum es da ging. Und ich mir auch dachte, das finde ich klang so spannend, dass es halt perfekt zu unserem so weit gefassten Podcast-Thema, was ja eigentlich auch Reden über Schreiben ist, passt. Und zwar, deine Data Session hat den Titel Accessing Processes of Discovery with Microphenomenological Interviewing Techniques. Das Symposium war ja komplett auf Englisch, weil es ein internationales Symposium war. Ich würde es jetzt auch eigentlich dir überlassen, je nachdem, ob wir das quasi einfach auf Deutsch machen wollen. Wir können aber auch genauso gut so wild Code-Switching betreiben, weil du hast das ja wahrscheinlich alles auf Englisch vorbereitet und vorliegen. Also eigentlich so, wie es dir lieber ist.
Ich würde sagen, wir fangen mal auf Deutsch an und wenn ich gar nicht mehr kann, dann können wir switchen.
Okay.
Und ich spreche eh mehr Englisch als Deutsch.
Ja, sehr
Deswegen
gut.
kann es gut sein, dass mal
Es
was passiert.
geht hier uns auch sehr, sehr oft so. Genau, also das soll so ein bisschen das grobe Thema heute sein. Ich glaube, ich vermute fast, dass wir damit eigentlich dein PhD-Thema ja auch mindestens mal streifen werden, oder? Also gerade wenn du jetzt gesagt hast, eigentlich hat sich der Schwerpunkt dessen zu dem, was ich vorgetragen hatte, vorhin auch schon so ein bisschen dahin verwandelt. Ist das quasi eine Data Session, die du aus deiner eigenen Forschung herausgehalten hast, oder berührt sich das gar nicht so sehr?
Doch, eigentlich ist es genauso. Ich befasse mich ja mit Erkenntnisprozessen in meiner Diss, das heißt eigentlich mit was, das überhaupt nicht greifbar ist. Und habe mir sehr lange Gedanken darüber gemacht, wie ich jetzt überhaupt zugreifen kann auf diese Erkenntnisprozesse, ohne dass man mir gleich vorwirft, das wäre Bullshit, oder Thinking Aloud Protokolle erstellen zu lassen, weil dann müsste ich sehr, sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, Leuten per Video oder also Leuten zuzuschauen, was sie tun. Und, Entschuldigung, mein Handy, genau jetzt. So,
Gar kein
Entschuldigung.
Problem.
Ich hatte es eigentlich auf stumm geschaltet. So viel dazu.
Die Katze hat es wieder laut geschaltet.
genau, die Katze war schuld. wo war ich? Genau, aber ich musste mir jedenfalls überlegen, wie ich zu diesen Erkenntnisprozessen komme, ohne es ihnen irgendwie zu erstellen, kann ich sie schlecht. Faken machen wir ja auch nicht. Also war so mein Grundproblem oder mein erstes Problem, als ich über die Operationalisierung meiner Diss nachgedacht habe, wie komme ich zu diesen Erkenntnisprozessen so, dass sie möglichst authentisch sind, einerseits, aber andererseits aber doch nicht so wahnsinnig viel Aufwand für meine Probandinnen und Probanden bedeuten. Es ist nämlich so, Thinking Out Aloud Protokolle wären ja so klassisch das Instrument, um Schreibprozesse zu erforschen, schlechthin. Da gibt's, Marlene Aufgebauer hat letztes oder vorletztes Jahr ihre Dissertation beendet, und sie hat ein riesenaufwendiges Projekt, wo sie Schreibenden, eben auch ihre ProbandInnen, hat Thinking Aloud Protokolle durchführen lassen, die dann minutiös analysiert hat, dann auch Interviews dazu geführt hat. Aber das zweite Problem, das sich auftut, warum ich mich dann auch gegen Thinking Aloud Protokolle entschieden habe, war, ich man kann Erkenntnisprozesse weder zwingen, noch kann man sie vorhersagen. Das heißt, ich musste von vornherein irgendwas Retrospektives wählen, um überhaupt drüber sprechen zu können. Also um überhaupt einen Weg zu haben, um darüber zu sprechen und Daten dazu zu erheben. Und dann habe ich mir ein paar Dinge einfallen lassen. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin in der Datensession, weil ich dachte mir, Talk About Writing, das mache ich genau in meiner Diss. Und deswegen möchte ich drüber reden. Habe dann kurz drüber nachgedacht, ob ich schon genug Material für einen Talk habe. Das hatte ich aber in dem Fall noch nicht so wirklich, beziehungsweise habe ich mir gedacht, wenn so viele coole Menschen an einen Ort kommen, die sich mit Schreiben auskennen, dann muss ich das doch irgendwie, diese Superkraft nutzen. Und das habe ich dann gemacht, indem ich dann auch Daten selber mitgebracht habe zur Datensession selber. Und
an der
ich
Stelle
weiß noch nicht, wie wir da am besten tun können.
Ja, ich schiebe an der Stelle mal ganz kurz ein, weil ich glaube, wir hatten über das Symposium quasi schon mal einmal im Podcast gesprochen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob ich da quasi Data Sessions erklärt hatte. Das ist, weil nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer kommen so aus dem wissenschaftlichen Kreis. Diese Data Sessions, die auf diesem Symposium zumindest waren, die fand ich generell eine fantastische Idee, weil das eben genau wie du gerade gesagt hast, die Möglichkeit geliefert hat, einfach erstmal einen Haufen Daten mitzubringen, um alle, die halt an dem Talk teilnehmen, diese Daten einfach mal zu präsentieren und die Leute aber auch mit diesen Daten arbeiten zu lassen. Und die Data Sessions, an denen ich selbst teilnehmen konnte, die waren super spannend, weil das eben genau noch nicht so das war mit, naja, daraus lässt sich jetzt schon eine eindeutige Erkenntnis ableiten oder da ist irgendwie eine ganz klare Fragestellung mit verbunden, sondern eher so, da ist so ein Haufen Fragen mit verbunden und teilweise auch noch sehr offene Fragen oder einfach auch nur die Frage mit, ja, was mache ich denn jetzt hiermit?
Genau, oder hier sind sehr coole Dinge, was seht ihr, die andere Hintergründe habt denn eigentlich da?
Genau,
und das ist zum Beispiel bei mir der Fall gewesen, ich habe total davon profitiert, dass Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen von angewandter Linguistik zu Gesprächsanalyse, also verschiedenen Feldern von Linguistik, habe eben nicht nur, sondern auch Literaturwissenschaft und anderen Dingen, dass die sich das angeschaut haben und dann eben ihre eigenen Interpretationen einfließen haben lassen und mir das auch dann mitgeteilt haben. Also das war so, also ich habe auch die ganze Datensession war ein bisschen länger als ein Talk. Das ist vielleicht auch noch eine gute Information, die man Hörerinnen und Hörern geben kann. Ich glaube, das waren 90 Minuten, also anderthalb Stunden. Und ich habe so am Anfang mal so zwischen 20 Minuten und 30 Minuten so ein kurzes Intro gegeben, worum es geht und was der Kontext ist, aus dem diese Daten stammen und auch so ein bisschen andere Hintergrundüberlegungen, die ich so hatte. Dann habe ich die Personen mit drei Beispielen arbeiten lassen, so und dann auch ein bisschen selber auch ein bisschen mitgemischt, Fragen beantwortet etc. Aber dann waren eigentlich die TeilnehmerInnen ziemlich sich selbst überlassen, um halt auch so sich in die Daten zu vertiefen. Und am Schluss haben wir nochmal eine Diskussion gemacht und so über so die Aha-Momente der Teilnehmenden eigentlich gesprochen oder ihre Beobachtungen, die für mich natürlich super waren.
Mhm. Damit man sich es ein bisschen besser vorstellen kann, wie sahen deine drei Beispiele aus? Also wirklich ganz konkret, was hast du da reingegeben?
Also, ich muss selbst nochmal schummeln. So Material für die Datensession. Also ich hatte einen Auszug aus einem Interview mit Nathanael. Also alle Namen, die ich nenne, sind Pseudonyme. Lustigerweise hatte ich drei männliche Personen mitgebracht. Nathanael, Philipp und Erik. Und von allen dreien hatte ich so eine kurze Übersicht mitgebracht. Also so, wie alt sie sind, welche Sprachen sie sprechen, die Texte, über die wir gesprochen haben und das, wie viel der Interview es ist, also aus welchem Interview die Sachen rausgestammt sind. Also die Beispiele waren von Nathanael, Philipp und Erik. Nathanael hat mir erzählt, dass er die Wahl hatte, er könne studieren gehen oder sich ein Auto kaufen in seiner Midlife Crisis und hat sich für ein Germanistikstudium oder ein Studium entschieden und war dann gerade an seiner Bachelorarbeit. Er hatte eine andere Ausbildung und das war auch, also hat davor, vor dem Studium noch nicht wirklich geschrieben. Philipp war zum Zeitpunkt der Interviews so Mitte 20 und hat eine Masterarbeit in den Sozialwissenschaften geschrieben. Und Erik war Anfang bis Mitte 20, also so unter 25, wenn ich mich richtig erinnere, zum Zeitpunkt des Interviews. und hat an seinem PhD-Proposal geschrieben. Also der hat noch keine Promotion, also er hat eine Promotion angefangen, aber der erste Schritt war so ein Konzeptpapier. Und also von Philipp, ich fange vielleicht an. Bei Nathaniel habe ich eine Beschreibung eines Aha-Moments mitgebracht. Auf Deutsch, also das Interview haben wir auf Deutsch geführt und ich habe das dann auch parallel dazu auf Englisch übersetzt. Bisschen schlecht mit DeepL, aber halt besser ein englisches Beispiel als gar kein Beispiel. Für Philipp, der Masterstudie, hatte ich ein Beispiel einer Zeichnung mit der dazugehörigen Interviewpassage. Und von Eric hatte ich einen Video, das ich auf meinem Laptop hergezeigt habe und das sich meine Probandinnen, also die Teilnehmerinnen in der Datensession angeschaut haben. Und zusätzlich dazu hatte ich noch so ein kleines Handout mit so Codes. Ich habe meine Interviews transkribiert und kodiere die Schritt für Schritt durch, und vergebe also quasi so Bezeichnungen für bestimmte Dinge, die ich beobachte. Und habe dann quasi so ein paar Codes aus meinem sogenannten, also alle Codes gemeinsam bilden ein sogenanntes Codebuch. Und einen Teil dieses Codebuchs habe ich dann auch mitgebracht, um zu testen, ob das überhaupt brauchbar ist. Spoiler-Alarm, es war bedingt brauchbar, damit hatte ich gerechnet, aber es war interessant zu sehen, wie das zusammenhängt und was da so damit anzufangen war. Genau, also so. Kannst du dir darunter mehr vorstellen?
Ich kann mir auf jeden Fall was vorstellen und ich glaube, damit wir dann darüber sprechen können, bräuchte ich jetzt noch, das hast du gerade so nebenbei erwähnt, dass du sagtest, eine der Sachen war eine Zeichnung mit Interview. Das andere war ein Video und das steht ja quasi auch, also in dem Abstract zu deiner Data Session steht ja genau auch, we then discuss a combination of drawing exercises inspired by Pryor and Shipka in Bush's work and the use of microphenomenological interviewing techniques. Ich glaube, das wäre noch gut, so beschreib mal quasi einen Schritt zurückgehend, was hast du denn mit den Leuten überhaupt gemacht?
Genau, also so, ich habe ja schon erklärt, dass so das Problemfeld eigentlich ist, dass Erkenntnisse ziemlich schwer direkt beobachtbar sind. Also gar nicht, weil wir meistens gar nicht mal wissen, dass sie stattfinden, bis sie stattgefunden haben. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Auch wenn es durchaus Studien zu so, ich verwende auf Englisch den Begriff oder dieses Begriff Processes of unter Anführungszeichen Discovery. Wir entdecken nicht aus dem Nichts, weil Discovery hat irgendwie so diese Konnotation, aber es ist gerade das Beste, worauf ich halt gekommen bin. Damit müssen wir leben. Und das letzte Mal haben sich Forschende so in den 80ern mit so diesen Art von Erkenntnisprozessen auseinandergesetzt und halt in den frühen 2000ern. Im deutschsprachigen Raum ist Hans-Peter Ortner ziemlich bekannt, ein Innsbrucker Linguist, der ein Buch mit dem Titel Schreiben und Denken verfasst hat. Bekannt geworden ist das, weil er darin über Schreibtypen schreibt. Was ich aber noch viel spannender finde bei ihm, ist aber eigentlich, dass er sich auch mit den Charakteristiken von so Erkenntnis oder eigentlich so Charakteristiken von Erkenntnisprozessen auseinander beschäftigt. Und das wird irgendwie immer ignoriert, weil sein Theorieteil ist wirklich ein bisschen schön österreichisch zach zum Lesen. Genau. Und daneben gibt es halt schon auch so insuläre Studien, zum Beispiel zu epistemischem Schreiben, heuristischem Schreiben, also so Schreiben zum Denken oder Denken im Schreiben. Da gab es immer wieder recht interessante Studien oder eben auch so Phänomene, die verwandt damit sind wie Schreibüberraschungen. Das ist ein Konzept, über das ich letztens gestoßen bin in einer Dissertation aus 2020, oder dem glücklichen Zufall. Wo man halt auch sagt, ich komme plötzlich auf was drauf, weil das war ein glücklicher Zufall oder auf Englisch Serendipity. Ja, glücklicher Zufall. Erkenntnis, wie auch immer wir es nennen wollen, es ist da. Und eben, es gibt nicht wirklich eine klare Terminologie, das heißt, es war dann auch nicht ganz leicht herauszufinden, wie Leute das erforscht haben. Ich erkläre noch, was ich meine, und dann erkläre ich, was ich eigentlich gemacht habe. Also wenn ich jetzt von so Erkenntnisprozessen spreche, spreche ich eigentlich von Phänomenen, wo eine Person neue Erkenntnisse über ein Thema, ihr Feld als Ganzes, ihre oder sich selber hat eigentlich. Und das passiert meistens nicht sichtbar. Aber wird sichtbar durch sogenannte Aha-Momente oder auch Heureka-Momente, wie auch immer man es nennen möchte. Also man sieht, die Terminologie, also die Begrifflichkeit ist sehr klar. Und in solchen Momenten wird dann eigentlich, werden solche Entwicklungen eigentlich oder Erkenntnisprozesse eigentlich erst sichtbar für die Leute, die sie haben. Und dann für mich beobachtbar als Forscherin. Und wie du dir eben vorstellen kannst, mich interessiert, was passiert, denn eigentlich bevor wir es wissen, dass hier was passiert ist. Und dann ist so die Frage, wie komme ich denn da eigentlich ran? Und ja, also so ein, also es gibt so ein bisschen Dinge, auf die man achten könnte. Und jetzt klappert das gleich, weil eine Katze herumsteigt. Vielleicht klappert das auch nicht. Genau, aber jedenfalls, es gibt so ein paar Hinweise in der Literatur, nämlich Aha-Momente sind so vielleicht ein Hinweis, weil das ist so der Moment, wo der versteckte Prozess sichtbar wird oder der unsichtbare Prozess sichtbar wird. Und genauso gibt es so einen Text aus der Psychologie, der sich auch mit Aha-Momenten beschäftigt, der sagt, man hat so dieses Gefühl, so ein Gefühl, als würde einem auf der Zunge liegen und dann, wenn man so das Aha-Moment durchlebt, dann ist es auch verbunden, oft verbunden mit Erleichterung. Klammer auf, das ist nicht immer so, Klammer zu, wieso, dazu später mehr. Hoffentlich. Genau, und jedenfalls, wie kommen wir da dran? Und ich habe dann versucht, das über mehrere Wege zu lösen. Einerseits, indem ich mehrere Arten von Daten sammle, um einfach besser zu verstehen, worum es geht. Und das heißt einerseits, also verschiedene Arten von Daten heißt hier einerseits mehr von einem Ding, heißt, ich führe mehr als ein Interview mit Menschen und das hat schon auch Gründe, das hat noch andere Gründe und mehrere Arten im Sinne von Typen von Daten. Ich arbeite mit Zeichnungen, mit Videoaufnahmen, mit Beispielen, die mir Menschen geben und eben auch mit Interviews. So, jetzt ist gerade was runtergefallen. Ich hoffe, man hat das nicht gehört.
Nicht so störend, dass den Leuten jetzt hoffentlich der Kopf explodiert ist. Das nicht.
Nein, nein. Und bei mir, also ich habe mich dann dazu entschieden, das Ganze in Case Studies anzuordnen. Das eine Case Study oder eine Fallstudie ist ein Instrument, das mir erlaubt, verschiedene Arten von Daten miteinander zu kombinieren und unter einem sogenannten Fall, in meinem Fall ist das die Person, die mit mir spricht, zusammenzufassen und dann als ein großes Ganzes zu behandeln. Und ich führe mit einer Person drei Interviews im besten Falle. Sie können jederzeit aussteigen, sie können jederzeit sagen, mag ich nicht mehr, ist mir wurscht, habe keine Lust mehr, habe keine Zeit mehr. Und da es mich ja interessiert, dass wir eben gemeinsam auch unsere Daten, also so, wir interagieren, also wir stiften gemeinsam Sinn und deswegen ist das eigentlich eine Kokonstruktion dessen, was gesprochen wird. Das heißt, die meine Teilnehmerinnen bei der Studie bekommen einen Raum, um zu reflektieren und die Fragen, die ich ihnen stelle, haben auch den Sinn dazu, dass sie genau das reflektieren. Das heißt, ohne mich würden sie vielleicht gar nicht drüber nachdenken, was sie da tun. Das heißt, wir kreieren uns da irgendwie gemeint, wir kreieren gemeinsam das, was am Ende rauskommt. Das ist auch so irgendwie im Kern von der sogenannten Constructive Grounded Theory Methodology. Das ist eine Form von Grounded Theory, also einem Ansatz zu Daten, der eigentlich sehr offen ist, und das ist sozusagen mein Grundgerüst. Genau. Und wie gehe ich jetzt vor in so einer Fallstudie? Die besteht immer aus drei Interviews. Einmal ein Interview mit, wichtig ist, dass die Personen zum Zeitpunkt des ersten Interviews schon an ihrer Arbeit arbeiten. Das wäre im Idealfall eine Abschlussarbeit, wie eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit oder ein Teil einer Doktorarbeit, eine ganze Doktorarbeit. Ich schreibe selber eine, das geht sich nicht aus. Aber ich kann mir einen kleinen Teil anschauen, zum Beispiel eben dieses Konzept von Eric, dieses Proposal, das er schreiben muss. Das war was, das konnte ich mit ihm gemeinsam ihn dadurch begleiten. Das war total cool, auch zu beobachten, seine Hintergrundgedanken zu sehen. Und das erste Interview machen wir meistens, da geht es darum zu verstehen, wo steht die Person gerade, was sind ihre Erfahrungen beim wissenschaftlichen Schreiben. Wie ist das Projekt soweit angelaufen? Hatte sie schon einen Aha-Moment? Und wenn ja, wie ist das, hat das funktioniert? Was ist da passiert? Und ist das überhaupt typisch für sie, was da passiert jetzt gerade bei diesem Projekt? Oder war es bei einem anderen Projekt ganz anders? Da starten wir das Interview eigentlich mit einer Zeichnung vom Schreibprozess. Also ich orientiere mich da eben an Priya Shipka und Brigitta Busch. Die verwenden Zeichnungen auch als Reflexionsinstrument. Und also ich bitte meine Probandinnen dann ohne sehr große Einschränkungen mal zu zeichnen. Und dann sprechen wir drüber, was sie gezeichnet haben. Und diese Zeichnungen können total unterschiedlich ausschauen. Zum Beispiel hat Nathanael hat zum Beispiel einfach eine Abfolge von verschiedenen Punkten in seinem Prozess gezeichnet, wie so eine Liste an Dingen. Er hat auch relativ viel geschrieben. Philipp, der Masterstudent, hat ein Labyrinth gezeichnet mit rot und grünen Phasen, mit roten und grünen Bereichen.
Okay.
Erik hat bei seiner ersten Zeichnung, das fand ich total faszinierend, eine Unterwasserlandschaft gemalt mit einem Leuchtturm oben drüber. Der Leuchtturm war die Wissenschaft, die alles kontrolliert und den Überblick über alles hat. Das fand ich eine total interessante Metapher, die da rauskommt. Und keine der Zeichnungen ist gleich.
Also du gibst auch wirklich gar keine Impulse vor. Du sagst den Leuten einfach, zeichnet mal irgendwas. Parallel dazu, wenn sie sich über ihren, also wenn sie sich mit dir unterhalten, oder machen die das irgendwie
Sie
davor?
machen das am Anfang des Interviews. Also
Am Anfang des
das ist der
Interviews,
erste
okay.
Schritt des Interviews. Also wir starten rein mit den üblichen Aufklärungen über Datenschutz und dann beginnen wir mit dieser Zeichnung. Das
Okay.
braucht meistens so, also so eins dieser Interviews dauert auch zwischen einer und anderthalb Stunden. Das ist gar nicht so
Ja,
wenig. Das
klingt
ist auch nicht
aufwendig.
mehr so eine Vorwarnung, nicht die Menschen gebe.
Ja. Aber
Genau,
das
das
ist quasi,
zweite.
das Zeichnen ist quasi Stillarbeit. Also da unterhalten
Genau.
sie sich nicht mit dir, sondern du lässt sie erstmal in Ruhe zeichnen. Okay,
Genau,
gut.
also ich lasse sie einfach in Ruhe. Es hat auch eine Person mit mir nebenher gequatscht und mir so erzählt, was sie sich gerade denkt. Das
Okay.
passiert auch manchmal. Es hängt davon ab, wie mitteilsam Menschen sind, wie viel Lust sie gerade drauf haben. Ja, aber bis jetzt haben sich eigentlich alle drauf eingelassen. Das ist ja auch was, weil viele
Ja.
sagen, ich kann eigentlich nicht zeichnen. Ich sage dann, also so der zweite Satz, den ich sage, ist, es ist mir total egal, ob ich verstehe, was du gerade zeichnest. Es geht nur darum, dass du dich ausdrückst und dann erklärst du mir eh, worum es geht.
Ja.
Genau, im zweiten Interview zeichnen wir auch wieder. Das ist meistens, also ich sage immer, im ersten Interview ist eigentlich egal, wo im Prozess man steht. Das zweite Interview platziere ich meistens so, dass die Person jetzt wirklich auch Text schreibt, der für andere gedacht ist und nicht nur irgendwelche Notizen für sich selber. Da fokussieren wir speziell einen Aha-Moment. Und da bitte ich eben auch, dass auch die Einstiegszeichnung dann ein Aha-Moment, eine Aha-Momentzeichnung oder eine Aha-Prozesszeichnung, je nachdem, wie die Person selber das für sich definiert. Und das dritte Interview ist, vielleicht sage ich auch noch was zu diesen Zeichnungen, die sind ganz oft sehr stark metaphorisch. Mit Nathaniel hatte ich leider nur ein Interview, also da kann ich gar nicht so viel dazu sagen, wie seine Aha-Momentzeichnung aussieht. Bei Philipp, also so ich mache das wieder in der Reihe Bachelor, Master, PhD, weil das ist so ganz gut für die Orientierung. Bei Philipp war es zum Beispiel so, dass er einen Stein hinter einem Vorhang gezeichnet hat. Und sein Aha-Moment war, wie er um diesen Stein im Weg herumkommt. Aber auch ganz viel, warum da jetzt ein Stein plötzlich liegt im Weg.
Ja,
Genau. Und da war auch eine Lupe mit am Bild, weil er musste sich hinsetzen und dieses Problem, das sich für ihn eröffnet hatte, anschauen und eine Entscheidung treffen, um das zu lösen. Und das war halt für ihn sehr lange erstmal ein Stein. Und danach war dahinter grüne Wiese, laut sein Zitat aus meinem Interview.
Okay.
Genau. Und bei Erik war das Bilder von Gehirnzellen, die sich immer weiter vernetzen.
Ah, okay.
Also so, da hat, also die Zeichnung versteht man auch nicht, wenn man sie nicht vorher, also wenn man den Kontext dazu nicht hat und auch nicht irgendwie aus dem Feld kommt. Genau. Und das waren so zwei Interviews, bei denen wird gezeichnet. Beim dritten Interview bitte ich die Personen, also da geht es mir darum, dass wir retrospektiv, nachdem das Schreibprojekt abgeschlossen ist, nochmal auf den Prozess schauen. Das heißt, da geht es weniger um Aha-Momente, sondern nochmal um so die ganzen Kontexte, die man retrospektiv ja häufig anders sieht, als wenn man mitten im Prozess ist. Da stelle ich zum Beispiel Fragen, wie Feedback-Prozesse ausgesehen haben, wie die Schreibgewohnheiten der Person waren, was so Struggles waren, also Schwierigkeiten waren, die sie hatte oder welche Rolle überhaupt Betreuung gespielt hat. Auch ganz unterschiedlich. Demnächst, also wer weiß, wann diese Folge ausgestrahlt wird, aber es wird im Journal für Schreibwissenschaft Heft Nummer 28, wo es um Textfeedback geht, auch eine meiner Fallstudien veröffentlicht. Da kann man das dann auch nachlesen. Und da sieht man dann auch diese Schreibprozesszeichnungen als Beispiel. Genau, und in diesem letzten Interview geht es mir eben vor allem darum, auch zu erfragen, wie die Personen selber Aha-Momente oder diese Processes of Discovery auch selber definieren, einerseits. Und andererseits auch geht es mir auch so ein bisschen um die Frage, wie funktioniert der Transfer vom Aha-Moment zum Text? Und da bitte ich sie eben auch, mir Beispiele mitzubringen aus ihrer, also aus der Zeit, wo, während sie in ihrem Text gearbeitet haben. Und das ist eine meiner Probandinnen, die Lisa. Lisa hat mir zum Beispiel ihre Ordnerstruktur erklärt, wo sie welches Dokument hineingibt, wenn sie es nicht mehr braucht, also welches Rohtextdokument. Und da haben wir relativ viel auch über die Rolle von DeepL zum Beispiel gesprochen, weil sie nicht in ihrer, in einer ihrer Erstsprachen geschrieben hat, sondern in einer anderen Sprache. Oder eben Philipp hat mir Mindmaps und verschiedene Arten von so Visualisierungen mitgebracht. Das gleiche gilt auch für Erik, das fand ich auch ganz spannend. Die zwei waren sich da dann recht ähnlich.
Okay.
Genau, also so, das so, und dann habe ich ganz viele Aufnahmen von mit mindestens einer Stunde Länge und meistens mehr, das sich in sehr viele Seiten Transkript übersetzt und Zeichnungen, die dazugehören und Videoaufnahmen auch. Und dann stehe ich da und muss das Ganze analysieren.
Aha, okay. Dann schon mal vielen Dank für die sehr, sehr ausführliche Erklärung. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, sich das vorzustellen. Und das klingt wirklich wahnsinnig spannend. Und mein erster Gedanke war, du hast ja auch schon, du hattest am Anfang schon mal gesagt, so im Sinne von, es ist halt super schwierig, diese Aha-Momente zu finden und zu identifizieren. Und das Problem bei so diesen Thinking Aloud-Protokollen ist halt eben, die sind nicht vorhersagbar. Und ich finde diese Methode, so die Leute irgendwie was zeichnen zu lassen mit einem Prompt dazu, was ja dann irgendwie dazu führt, dass die das auch irgendwie noch mal, naja, halt auf einer anderen Ebene durchdenken, als wenn man jetzt einfach, als wenn du einfach nur das Interview gestartet hättest. Das allein finde ich schon mal total spannend.
Genau, die Zeichnung macht genau das, weil das ist das, was ich mir auch bei Brigitta Busch ist ja bekannt für diese Sprachenporträts in so ganz vielen Bereichen. Und ich habe mir das eigentlich von ihr und eben von Prion Chipkub geschaut, weil man dann eben so eine Art Thick Description hat. Das ist ja dieser ethnografische Begriff, der Thick Description beschreibt ja eigentlich eine dichte Beschreibung, also eine ganz, ganz dichte Sammlung von Informationen auf einem relativ kleinen Raum. Und die Interview, also diese Zeichnungen sind für mich eben auch ein, aber auch ein nicht linearer Raum zum Reflektieren, aber auch um mal nicht sofort Narrative zu bilden, weil Narrative sind immer gleich linear. Also ich muss ja erzählen, was zuerst kommt, um dann danach zu sagen, was danach kommt. Und das zeigt aber ganz viele Verbindungen und das zeigt ganz viele Werte und Wertigkeiten und das ist dann schon mal, und da sehe ich dann ganz viele Dinge, über die ich vielleicht gar nicht sprechen würde in einem Interview, würde es diese Zeichnung nicht geben.
Genau, ja. Und was dir ja gleichzeitig dann auch fehlt, ist so ein bisschen die Kontrollgruppe, weil du weißt ja nicht, über was ihr euch unterhalten hättet, hättest du die Zeichnungen nicht anfertigen lassen. Und du hast auch keine Möglichkeit, es herauszufinden, weil du hast ja
Genau.
niemanden, der
Also
genau das
es
Gleiche
ist
macht und ja.
genau. Also es ist halt auf jeden Fall auch sehr abhängig von meinen Teilnehmerinnen, weil sie sagen mir, was für sie ein Aha-Moment ist. Sie sagen mir, was für sie eine Erkenntnis ist. Sie sagen mir auch, was da passiert. Und sie könnten mich theoretisch anlügen, aber in der qualitativen Sozialforschung vertrauen wir unseren Teilnehmerinnen halt so weit, dass wir sagen, ja, gut, wir können das vielleicht nicht objektiv überprüfen. Aber deshalb ist es auch Co-Konstruktion und deswegen suchen wir auch nicht nach einer allgemeinen Wahrheit oder sowas.
Ja, genau. Und es ist so ein bisschen ja auch die Frage, finde ich dann auch noch so ein bisschen der Unterschied zum reinen narrativen Interview ist ja ein bisschen, dass diese Komponente von der erwünschten Antwort zumindest mal schwieriger wird für die Probandinnen und Probanden, das abzuschätzen. Also, das ist ja immer die große Frage im soziologischen Experiment, Versuch, Interview, was auch immer, dass man ja immer das Problem hat, dass Probandinnen und Probanden sich so überlegen, okay, was ist hier so die erwünschte Antwort, was könnte das Outcome sein? Die Leute aber erstmal zeichnen zu lassen und sich dann so mittels dieser Sache darüber zu unterhalten, macht's, glaube ich, echt schwieriger auf so eine Art sozialkonforme Antwort zu kommen oder sich selbst in einem besseren Licht dastehen zu lassen, wie auch immer man sich das für sich selbst bewerten würde.
Also ich meine, die meine Probandinnen haben ganz, also geben mir meine Interviewteilnehmerinnen haben ganz oft, also es kommt ganz oft die Frage, mache ich das eh jetzt, was du erwartest? Und so, ich erwarte nichts.
Ja, ja.
Das ist, glaube ich, mein häufigster Satz. Mein zweithäufigster Satz ist, mich interessiert einfach nur, was du jetzt sagst. Es geht mir jetzt nicht darum, irgendwelche allgemeine Wahrheiten zu hören. Spannenderweise mit Bachelorstudierenden höre ich ganz oft, wie Dinge sein sollten. Also die erklären mir dann oft, wie wissenschaftliches Arbeiten sein sollte oder wie man eine Arbeit schreibt. Das ist bei Master- und PhD-Studierenden weniger der Fall. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur so eine Pauschalaussage, die nicht auf Basis einer großen Datenmenge ist, obwohl ich relativ viele Interviews geführt habe. Ja. Das ist einfach eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Und was noch dazu kommt, also auch um so ein bisschen diese Erwartung also dieser erwarteten Antworten ein bisschen vorwegzunehmen oder ihnen auch entgegenzuwirken, ist, dass ich auch mit einer relativ funky Interviewtechnik arbeite. Und das ist diese mikrophänomenologische Interviewtechnik, über die wir ja schon gesprochen haben.
Ist der funky Part daran genau?
Also der funky Part
in
daran,
der Praxis?
Es ist so ein bisschen schwierig, das zu erklären, was das eigentlich ist. Weil eigentlich beruht, also mikrophänomenologische Interviews oder Mikrophänomenologie vor allem versucht, Erleben zu erfassen. Du kannst dir vorstellen, warum ich das so cool finde.
Ja.
Und es geht dann darum, dass man gemeinsam im Interview, gemeinsam mit den InterviewpartnerInnen, versucht, eine vergangene Erfahrung noch einmal heraufzubeschwören. Das klingt jetzt ein bisschen mystisch. Please bear with me. Es ist nicht ganz so mystisch. Es basiert aber auf buddhistischen Meditationstechniken, deswegen so ganz weit hergeholt vom Mystizismus ist das jetzt nicht. Und es geht da eben drum, ich beschreibe das von meinen InterviewpartnerInnen immer so, dass wir uns jetzt vorstellen, dass wir uns so dieses Erlebnis anschauen, anschauen und dann wie beim Videorekorder zurückspulen und dann versuchen, das nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und das machen wir mehrfach. Und dann kann man eben ganz viele Details eigentlich rausfinden, weil man beschreibt ja das, was man erlebt, und dann kann man sagen, was hörst du, was fühlst du, was schmeckst du, was ist da ein Körpergefühl damit verbunden. Und es geht halt darum, die Leute so nahe als möglich dazu zu bringen, eine Situation noch einmal zu erleben oder halt so reliving ist da ein Stichwort. Dieser mikrophänomenologische Ansatz stammt von Claire Plimagent. Die hat das Anfang der 2000er im Rahmen ihrer Dissertation eigentlich gegründet und das wird jetzt eingesetzt in so ein paar so kleineren philosophischen Feldern, unter anderem aber auch in dem Bereich, der zum Beispiel das Erleben von Feuerwehrleuten und ihre Reaktion in Stresssituationen erforscht oder Schmerzempfinden von PatientInnen. Also so, es wird recht interessant eingesetzt, um über einen Einblick in Dinge zu bekommen, in die man eigentlich keinen Einblick hat. Und da ist auch schon der Clou, warum ich das relativ cool finde als Methode.
Ja, ja. Klingt spannend. Lassen sich deine Probandinnen und Probanden da mehrheitlich drauf ein? Oder gibt es da Leute, denen das ein bisschen zu freaky ist?
Also ich sage, ich schicke immer voraus, Achtung, es wird jetzt freaky, bear with me. Aber ich merke schon, ob sich Menschen darauf einlassen können oder nicht. Und es hat sich herausgestellt, dass je reflektierter eine Person ist, desto einfacher ist es. Wenn eine Person nicht so reflektiert ist oder sich auch nicht so öffnen möchte, weil das ist ja auch eine Form von sich als verletzlich präsentieren, dann kann man nicht so viel machen. Und das ist auch eine der großen Limitationen, weil ich arbeite also so auch die MikrophänomenologInnen, die das professionell oder halt im Rahmen anderer Forschung machen, arbeiten mit Laien. Die haben aber, glaube ich, andere Zugänge und ich habe diese Technik neu gelernt. Deswegen sage ich auch, ich glaube, ich könnte das noch besser machen. Ich bemühe mich. Manchmal klappt es besser, manchmal klappt es weniger gut. Was aber durchaus rauskommt, ist wirklich sehr detaillierte Accounts, also wirklich sehr detaillierte Beschreibungen. Und ich kann auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das interessant ist, ich kann auch so einen Ausschnitt aus eben diesem Aha-Moment mit Nathanael vorlesen, damit man sich darunter was vorstellen kann.
Wenn du gerade was hast, sehr, sehr gerne. Ich glaube, das macht's ein bisschen eindrücklicher, wie genau sowas aussehen kann.
Genau, also so. Nathanael hat seine Bachelorarbeit geschrieben über ein älteres Werk der Literatur aus, ich glaube, dem Artus-Sagenkreis. Und er hat Er hat diese Bachelorarbeit geschrieben und hatte dann so einen Aha-Moment, weil er gemerkt hat, irgendwie alles wird super duper dargestellt, aber irgendwie stört mich da was. Und er hat mir dann halt erzählt, so das war schon mitten aus seiner Beschreibung, und er hat mir erzählt, so es gibt eine Situation, wo du meinst, es ist, als ob du bist irgendwo zum Essen eingeladen. So ist das wunderbare Familie, und auf einmal diejenigen, die dich eingeladen haben, denkst du, super Familie, passt alles, und denkst den mit einem Blick von Frau und von Mann, also so quasi zwei Leute, die sich anschauen, wenn die einander so anschauen, Herrgott, du gehst mir auf den Wecker jetzt. Und das war so ein Satz, wo du denkst, aha, hier passt etwas nicht. Und dieser eine Satz ist das Ding, durch diesen einen Satz bin ich auf die Idee gekommen. Also er hat beschrieben, wie er einen Text gelesen hat, und hat sich offensichtlich so ein bisschen was vorgestellt dazu. Und hat dann eben beschrieben, wie er so ausgehend von einem Satz eigentlich seine ganze Interpretation einer Stelle nochmal umgedeutet hat. Und ich habe ihn dann gefragt, und wie hat sich das angefühlt, also diesen Satz zu finden? Und er hat dann gesagt, der erste Gedanke war, wenn ich das schreibe, kann es sein, dass meine bisherige Arbeit komplett annulliert wird. Er hatte manchmal ein bisschen komischen Ausdrucksweisen, also so, das bitte einfach so nehmen, wie es ist.
Ja, klar.
Genau. Dann hat er weiter gesagt, also eben, hatte Angst, dass das seine ganze Arbeit noch einmal komplett auf Null setzt. Und weiter, soll ich es vermutlich komplett begraben? Kann es sein, dass die Hälfte von der Theorie und was ich geschrieben habe, dadurch ins Wackeln kommt? Und jetzt, wo ich bei 20 oder 22 Seiten bin, auf einmal durch diesen blöden Satz auf Seite 12 komme? Und du denkst, soll ich es lassen? Und auf einmal kommt es zur Theorie. Nein, das könnte passen, das könnte ich so umschreiben und so weiter und so fort. Und du denkst, okay, das könnte ich einbauen, falls ich was finde, ohne dass meine bisherige Arbeit im Prinzip annulliert wird. Also man kann so Gedanken, also du merkst, dass Nathaniel da total in der Situation zurück war und eigentlich dann so mit sich im Selbstgespräch die verschiedenen Optionen abgewogen hat. Und ich liebe diese Stelle besonders, weil ich habe ihn dann auch gefragt, ob er körperlich irgendwie darauf, auf diesen Aha-Moment reagiert hat. Und er hat zuerst beschrieben, also er hat gemeint, er hat zuerst, er hat dann gemeint, ja, er hat seinen Stift an die Wand geworfen. Genau, und er hat einen Bleistift an die Wand geworfen, beziehungsweise ich habe ihn dann auch gefragt, ob er da irgendwie ein Bild dazu im Kopf hat, und er hat dann gemeint, ja, das ist wie in den Comics, wo er etwas gegen die Wand wirft und wo du eine Tür aufmachst und merkst, oh Gott, da ist eine Bombe drin, und die geht gleich hoch. So, das war so das Gefühl, das wie mit diesem Aha-Moment verbunden war. Und das ist aber total interessant, weil da ist natürlich die Frage, okay, da haben wir einen Studierenden im Bachelor, der einen Aha-Moment hat, das vielleicht, oder halt auf was draufkommt, das vielleicht in der Literatur nicht super breit als Meinung vertreten wird. Und der erste Moment ist erstmal Panik. Stift an die
So
Wand
eine
geworfen und
Bedrohlichkeit, ja.
oh Gott, was mache ich? Das ist so bedrohlich, das ist eine Bombe hinter der Tür. Was mache ich jetzt überhaupt? Wie gehe ich damit um? Und er hat dann erzählt, dass er in der Literatur dann was gefunden hat, dass also sein Gefühl dann bestätigt hat, das hat ihn dann beruhigt. Aber the panic was real.
Das ist ja auch so ein bisschen, das beschreibt ja auch wirklich sehr schön, also ich finde, es verbindet etwas mit einem Erkenntnismoment im Sinne von Wissen und Inhalt und gleichzeitig aber auch ein Erkenntnismoment über sich selbst oder über so das eigentliche wissenschaftliche Arbeiten, weil in dem Moment, wo er quasi ein neues Wissenselement bekommen hat und gesehen hat, ah, okay, hier ist jetzt irgendwas, was ich vorher nicht bedacht hatte, was dazugelernt, verändert es quasi seine eigene Bewertung seines Kenntnisstandes im Feld. Das ist ja genau das mit dem, so, oh, ich bin auf Seite 22 und wenn ich das jetzt hier noch als Wissen annehme, komme ich zurück auf Seite 12. Also das eigene Wissen erweitert sich, aber gleichzeitig merkt man auch, okay, so dieses Feld ist viel größer, als ich dachte bisher und ich habe das noch nicht so gut durchdrungen, wie ich bisher vielleicht eben angenommen hatte, dass ich es durchdrungen habe.
Alle, die jemals eine Seminararbeit geschrieben haben, denken sich jetzt, das kenne ich irgendwoher.
Ja, ganz genau. Und
Genau, aber ja.
ja.
Das ist eben auch das, was mich total fasziniert, weil am Anfang als ich begonnen habe, meine Interviews zu führen, dachte ich, jetzt sprechen alle nur über die Inhalte, und der Aha-Moment und diese Discoveries sind nur über Inhalte. Aber eigentlich, gerade vor dem Hintergrund von Schreibentwicklung, also dass wir uns mit Brigitte Romanosek eigentlich von also von den Knowledge Recipients, also Empfängerinnen von Wissen, die relativ passiv sind, zu Knowledge Producers, also zu Wissensleuten, die selber Wissen herstellen, entwickeln im Laufe der Zeit. Ich finde, also wenn man damit gehen, merkt man das total stark, gerade am Umgang mit Aha-Momenten und diesen Erkenntnisprozessen.
Ja.
Weil, wer bin ich schon? Also so, ich finde, bei Nathanael merkt man total schön, dass er eigentlich bei sich selbst keine Autorität sieht, hier eine Position zu beziehen. Er sucht in der Literatur nach der Bestätigung. Und ich habe ihn dann auch gefragt, was er gemacht hätte. Hätte er nichts gefunden in der Literatur, er hat gemeint, er hätte es einfach nicht erwähnt. Und so getan, als gäbe es das nicht. Obwohl das auch ein Risiko dargestellt hätte für ihn.
Ja.
Aber das ist relativ typisch, wenn man sich so den Umgang mit Wissen und neuem Wissen und Informationen, die nicht zum Weltbild dazu passen, anschaut in relativ frühen Stadien von Wissensentwicklung.
Ja.
Und im Vergleich dazu, eben, ich habe ja vorhin gemeint, Philipp hat ja diese Metapher von einem Stein genannt. Er musste eine relativ schwierige methodologische Entscheidung treffen, auf Basis des Feedbacks seiner Betreuung. Und für ihn, also er war ja auch im Master, hat an seiner Masterarbeit gearbeitet und die dann fertig geschrieben und abgeschlossen, also auch erfolgreich abgeschlossen. Und er hat eben auch mir dann erzählt, dass das für ihn total schwierig war, diese Entscheidung zu treffen, weil er musste eine Position beziehen und hat sich dann, er hat immer mehrfach betont, dass er gegen seine Betreuungsperson sich stellen musste und das Gefühl hatte, er muss hier auf Opposition gehen und ist ganz alleine mit dieser Entscheidung. Also das war auch ganz, also das ist so ein ganz anderer Umgang damit. Aber er hat auch ziemlich lange vermieden. Einmal Sommerferienvermeidung und danach ging's. Aber
Okay, ja. Ja, ich meine, ich glaube, das ist aber wirklich ein Prozess, den man ja auch beim Wissensschaffen oft hat. Also sowohl das, was Nathanael auf der Bachelorphase hat, also diese Überlegung von, ach komm, ich zitiere das einfach nicht und tu so, als hätte ich das nicht gefunden, dann erleichtert es mir irgendwie das ganze Ding. Als auch, wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist, die Erkenntnis, dass man sagt, oh, die Person, die mir die Note auf diese Arbeit gibt, ist irgendwie, ich muss irgendwie deren Forschungsmeinung widersprechen.
genau.
Das sind
Also
ja
so,
oft so
das
diese
ist auch.
Momente, wo man irgendwie, ja, halt auch irgendwie was über sich selbst lernt und über das eigene Arbeiten so ein bisschen.
Also Philipp hat dann auch gesagt im Nachhinein, dass diese Entscheidung und auch die Kommunikation, also dieses Position beziehen als Forscher, hat ihm dann das Gefühl gegeben, er ist hier also er ist als Wissenschaftler stimmberechtigt. Also so, er hat sich da auch wirklich als Wissenschaftler gefühlt, was spannend ist, aber er hat sich danach einen anderen Job gesucht, also ist nicht in der Wissenschaft geblieben, aber es hat auch ein spannender Abschluss eigentlich, wenn man sagt, Masterarbeit ist so der letzte Schritt, bevor es ins Berufsleben geht. Und er hat dann nochmal einen richtig großen Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung hinter sich gebracht, wenn man das so sehen möchte.
Ja, auf jeden Fall. Es klingt wirklich alles sehr, sehr gut. Also auch dieses darauf einlassen, was mir noch gerade aufgegangen ist, bei dem Beispiel, was du hattest, von Nathanael, also das, was du auch beschrieben hast, dieses, dass er sich das ja irgendwie auch so ein bisschen bildlich in der Szene vorgestellt hat. Also er hat ja diese Allegorie auf eben so dieses
Ja, dieses Familienessen.
Zusammensitzen, Familienessen bezogen. Und da habe ich jetzt gerade so ein bisschen an vor allem auch mein Studium zurückgedacht. Und wie ich mir da Wissen erschlossen habe. Und dabei ist mir gerade aufgegangen, dass ich es oft hatte, dass mich gerade so in Selbstlernprozessen, dass ich Wissen besonders gut für mich behalten habe, wenn ich es geschafft habe, mir das irgendwie bildlich, szenisch vorzustellen. Gerade so in meinem Philosophie-Nebenfach war das oft der Fall. Und das heißt nicht quasi, dass mir das nur gelungen ist, wenn ich quasi so praktisches Anwendungswissen erlernt habe und ich mir dann vorstellen konnte, wie ich das anwende. Das meine ich nicht, sondern wenn ich es irgendwie geschafft habe, diesen teilweise sehr, sehr abstrakten, theoretischen Text in meinem Kopf zu einer Szene zu formen. So, und das kann dann aber auch eine Szene sein, dass ich mir irgendwie die Situation vorstelle, in der die Person, die diesen Text verfasst hat, gerade ist in dem Moment, wo sie das niederschreibt. Irgendwie sowas in der Art. Also so eine Verbildlichung von etwas, was dann mit dem eigentlichen Wissen gekoppelt ist, aber nicht einfach nur eine Verbildlichung des Wissens ist. Macht das Sinn? Also ich überlege gerade, ob das so was Ähnliches ist. Ja, ich überlege gerade, ob das so was Ähnliches ist, wie das, was Nathanael da beschrieben hat irgendwie, oder ob da so ein ähnlicher Transfer stattfindet.
Ja, das ist eine richtig spannende Frage. Ich glaube schon, dass das auch eine Rolle mit reinspielt, aber damit habe ich mich noch gar nicht so beschäftigt. Also so diese Frage habe ich mir noch gar nicht so gestellt. Ich muss auch noch mal drüber nachdenken, ob alle so bildlich sprechen, also ob das irgendwie bei mehreren Interviews vorkommt oder nicht, das habe ich gerade nicht im Kopf. Mhm. Aber was durchaus vorkommt, ist eben so die Verwendung von Metaphern. Also natürlich immer, wenn es so um schwierige Emotionen geht, dann sprechen Menschen sehr häufig auch in Metaphern. Ja. Das kennen wir ja. Ich glaube, Juliane Strohschein hatte ja auch einen Workshop bei dem Symposium Talk About Writing, wo es auch genau darum ging.
Genau, genau. Bei dem Symposium ging es sehr, sehr stark um, also auch immer wieder um Metaphern und auch wie wir Metaphern nutzen können, um über das Schreiben zu sprechen, wie wir sie in der Beratung nutzen können. Deshalb, ich glaube, guter Punkt, um genau dahin zurückzukommen, nämlich vielleicht wieder auf deine Data Session. Also so, ich glaube, Du hast jetzt sehr, sehr gut beschrieben, was dein Forschungsprozess war. Dann kommen wir doch vielleicht mal zu der Data Session zurück. Das ist schon gemeint. Das Feedback, das du bekommen hast, hat gezeigt, so, man kann damit arbeiten, so teils, teils. Was kam denn raus bei der Data Session? Was hast du denn zurückgemeldet bekommen? Und was hast du mitgenommen?
Also ich habe ganz unterschiedliche Dinge zurückgemeldet bekommen. Einerseits von allen, dass die Daten wahnsinnig spannend sind. Und ich glaube, da sind wir uns einig.
Ja.
Also so eins, was ich zurückgemeldet bekommen habe, war eine total coole so Analyse der so einzelnen Schritte von so einem Aha-Moment von Nathanael eben. Die liegt gerade bei mir am Schreibtisch und ich traue mich nicht, sie mir anzuschauen, bis ich nicht die Daten fertig kodiert habe. So auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war das aber auch total spannend, weil das genau die Dinge herausgenommen hat, die ich auch beobachtet habe und die ich dann so in anderen Kategorien benannt hatte. Also so, das hat mir den Hinweis gegeben, hey, du bist hier nicht ganz, ganz falsch unterwegs. Mhm. Andererseits hat eine kleine Gruppe sich auch eben dein Video angeschaut und da ging es ganz viel um, wie ich die Videos nutzen kann, weil eben diese mikrophänomenologischen Interviews basieren nicht nur auf dem, was, also gerade in der Analyse nicht nur auf dem, was gesprochen wird, sondern auch auf dem, wie Menschen gestikulieren, wohin Blickrichtungen gehen etc. Und für mich war das total spannend zu sehen, wie welche Blickrichtungen sieht und welche Hinweise auf zum Beispiel gedanklich woanders sein. Und da war das total nützlich.
Mhm. Okay. Ja, sehr cool. Also erstmal dieses rückversichert bekommen, dass quasi Leute die Daten, die du hast, in ähnlichen Kategorien denken. Das finde ich, glaube ich, auch super wertvoll. Weil, also dass die Leute die Daten interessant finden, das so, würde ich sagen, ist auf diesem Symposium oder auf so einer schreibwissenschaftlichen Veranstaltung fast schon trivial. Hätte mich sehr gewundert, wenn da irgendjemand gewesen wäre, der gesagt hätte, oh, na, da kann ich jetzt gar nichts mit anfangen. Aber so zu sehen, dass die Leute das teilweise halt automatisch in ähnlichen Kategorien denken, das kann ich mir sehr, sehr rückversichernd vorstellen, so aus meiner eigenen Erfahrung von Kolloquien und so, wenn man schon mal merkt, so okay, auch andere Leute kommen auf ähnliche Ideen, wie ich selbst sie hatte.
Ich bin nicht wahnsinnig.
Mhm, ja,
die Bestätigung genau. Hat was.
Ja, sehr schön. Dann so als Frage schon so in die Zukunft gerichtet, wie geht's denn weiter mit der Forschung? Du hast schon gesagt, du hast was auf deinem Schreibtisch liegen, dass du gerade noch so ein bisschen...
Ja, genau. Also gerade bin ich ja eigentlich noch bei der inhaltlichen Analyse. Also ich analysiere eigentlich in 2,5 Schritten. Ich schaue mir nämlich zuerst die inhaltliche Ebene an. Das heißt, da gehe ich ganz offen an die Daten heran und nehme so gemäß Grounded Theory eben mir vor, was kommt und versuche dann eben in Abstraktionsschritten eben zu so Metakategorien zu kommen. Das ist ja quasi die Grundlage für eine sogenannte Grounded Theory. Das ist ja auch das Ergebnis des ganzen Prozesses, nicht nur der Prozess selber, das verwirrt Menschen manchmal. Und ich habe aber dann noch die Bilder, die ich mit anhand einer eigenen so kleineren soziologischen Art von Bildanalyse mir anschaue. Da geht es auch darum, dass man eben schaut, wie groß, also was kommt da drauf vor, wie kann man das herunterbrechen und wie hängt das alles zusammen. Also die Schreibprozesszeichnungen. Und dann gibt es noch eben diese Ebene dieser indirekten Rede. Also so diese Selbstgespräche, wie ich sie im Beispiel von Nathanael hatte, die sind überall. Und mir hat auf einer Summer School eine liebe Kollegin, die das Symposium mit organisiert hat, die Sabrina Schmöckel, einen Text genannt von Tannen. Ja, so heißt die Person. Ich muss immer nachdenken, ob ich eh die richtigen Namen nenne. Deborah Tannen heißt sie und da geht es um wiedergegebenen Dialog, weil die Personen erzählen mir ja, was ihnen gesagt wurde teilweise. Zum Beispiel meine Betreuerin hat zu mir gesagt, das und das und das. Und das ist ja eine Form von Reported Speech, also von wiedergegebener Rede. Und das als Kategorie kann man auch analysieren und ich finde das wahnsinnig interessant und das möchte ich mir auch noch genauer anschauen, bevor ich meine Daten zufrieden lasse. Dann glaube ich, muss ich meine Daten mal zufrieden lassen. aber jedenfalls ist eben so der Plan, also im Laufe meiner Fallstudien, meiner Analysen schreibe ich meistens so kleinere sogenannte Memos, also so kleine Notizen an mich selbst, die auch teilweise ein bisschen größer sind und da habe ich momentan begonnen mal rauszuordnen, wie die einzelnen Personen ihre eigenen Schreibprozesse darstellen und wie sie ihre Aha-Momente und Aha-Prozesse darstellen, einfach um das schon mal irgendwo festgehalten zu haben. Und auch, damit ich die Chronologie ihrer eigenen Arbeiten nicht vergesse, weil ich weiß, wie es mir geht, wenn ich mal an meine eigenen Schreibprozesse denke, wenn ich nachher dran denken muss, was ist wann wie passiert, das wird alles sehr fishy. Zum Glück habe ich Transkripte und Aufnahmen davon. Und momentan sitze ich auch noch ganz stark daran, dass ich Daten bereinigen muss und transkribieren muss. Also so ich nenne es mal Gruntwork von qualitativer Sozialforschung.
Ja.
Also so ein bisschen einfach so die Drecksarbeit, die man machen muss, um überhaupt analysieren zu können, weil ich habe relativ, wie gesagt, sammle seit 2022 Daten, ich analysiere auch seit, ich sage mal 2023 analysiere ich so immer mal wieder ein bisschen vor mich hin, aber dadurch, dass ich Freizeitdoktorandin bin, bleibt mir in der Woche vielleicht ein Tag und da geht nicht so viel weiter. Deshalb sitze ich eigentlich immer so mal wieder da mit meinen Daten und denke mir so, was hast du jetzt gleich gemacht? Und dann sind meine kleinen lieben Memos, die gar nicht mal so klein sind immer, dann ziemlich praktisch. So.
Ja, sind diese Memos dann auch schon quasi sowas wie eine Art pre-written first draft? Also entwickeln die sich vielleicht zu Text
Ja.
weiter, der dann auch am Ende in deinem publizierten Text stehen wird?
Ja, durchaus. Also das kann gut sein. Da sind noch viel mehr wilde Ideen. Da schreibe ich ganz viel in verschiedenen Sprachen hin, immer wie es mir gerade einfällt. Da sind auch ganz oft Notizen drinnen, die sehr unvollständig sind. Also das wird dann alles für den finalen Text wird das dann bereinigt, aber es bildet die Grundlage.
Okay. Das
Genau.
heißt, du hast also auch, sorry, es ist so voller Schreibberater-Modus bei mir wahrscheinlich, aber
Ja,
genau, das
voll.
ist so.
Bitte.
ja, nee, aber klingt spannend. Also im Sinne von, du hast auch so ein bisschen dieses parallele Arbeitsphasen,
Ja.
Schreiben, mit den Daten arbeiten, das läuft
Genau.
in gewisser Weise gleichzeitig, nicht komplett
Genau.
gleichzeitig, aber es gibt mindestens mal
Genau.
Überschneidungen. Ich glaube, das ist aber auch ein ganz übliches Vorgehen, gerade bei Grounded Theory, weil ja eben
Ja.
Grounded Theory so ja der eigentliche Prozess ja auch schon etwas mit der Erkenntnis zu tun hat. Es ist eben nicht dieses, du kannst es so strikt nacheinander machen, weil in dem Moment, wo du anfängst, weißt du ja noch gar nicht, worauf es hinauslaufen wird, weil du das ja erst im Laufe des empirischen Prozesses herausfindest.
Genau, also das ist auch nichts, was, also ich wusste von Anfang an, worauf ich mich einlasse. Mir wurde letztes Jahr, glaube ich, na, letztes Jahr, bei einer Summer School ganz deutlich von Grounded Theory abgeraten. Ich habe danach mit der Person, die mir das geraten hat, ein bisschen geschimpft, weil ich gemeint habe, wenn dir jemand sagt, er ist seit 4 Jahren an der DIS, bitte rat ihnen oder 3 Jahren an der DIS. Bitte rat Ihnen nicht, dass Sie Ihre gesamte meteorologische Zugangsweise über Bord schmeißen.
Ja, das ist gut
für mich
gemeint,
hat's,
aber
ja genau, gut gemeint, schlecht beraten. Für mich hat das, also ich frame das für mich so, dass es das einfach so irgendwie die Probe war aufs Exempel, ob ich wirklich weiß, was ich tue. Die Antwort war dann ja, ich weiß schon, was ich tue, aber es wirkt für manche Leute, die mich nicht kennen, auch so, als hätte ich sehr viele Daten und sehr wenig Zeit. Aber das ist in Ordnung.
ja,
Das
also
ist in Ordnung.
ja,
Und
also
was eben auch gerade noch parallel läuft, ist, ich muss ja auch noch sowas wie einen Kontext beschreiben und sowas wie meine methodischen Überlegungen hinschreiben. Das ist auch was, das ich jetzt gerade, also bevor wir uns jetzt getroffen haben, habe ich gerade mein Dokument, das den Arbeitstitel Things to Consider Before We Dive In trägt. Ich schreibe auf Englisch. Genau. Und eben das Dokument mit dem Arbeitstitel zugemacht und darin geht es eben um den Stand der Forschung, um so Hintergrundinformationen zur deutschsprachigen Schreibwissenschaft, die ich halt auch bei einer Monographie, die sich an ein breiteres Publikum richtet, vielleicht auch mal ein bisschen geben muss.
Ja, das, also du hast gerade so ein bisschen nonchalant gesagt, für Leute, die mich nicht kennen, wirkt das nach sehr viel. Ich würde fast sagen, das klingt relativ objektiv nach sehr viel, aber heißt ja nicht, dass man es nicht machen muss. Es ist aber, glaube ich, trotzdem, also ich glaube, da führt kaum ein Weg dran vorbei, dass das, was du
Na eben.
machst, wahnsinnig viel ist. Aber, also,
Na eben. Aber ich
um.
habe es mir ja auch selber ausgesucht.
Genau, also ja, niemand zwingt dich ja dazu.
Genau, das ist das Schöne.
Und es
Und auch
klingt
das
jetzt,
Schwierige.
ja, genau, ja, ja, mein Promotionsversuch war ja selbst freiwillig, ohne dafür angestellt zu sein. Und das hat am Ende bei mir, ja, also dass ich nicht dazu gezwungen wurde, hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich nicht mehr promoviere am Ende, aber nicht nur. Aber
Ich glaube,
nichtsdestotrotz.
ja, ich glaube, es gibt dafür ganz viele, so für alle gibt es da irgendwie einen Ansatz. Ich glaube, ich bräuchte auch manchmal jemanden, der mit einer Peitsche hinter mir steht. Momentan setze ich dann eher eine Katze auf meine Tastatur, das ist weniger praktisch. Ich muss noch ein bisschen daran arbeiten, dass es sich dann hinter mich stellt und mich anmiaut, wenn ich aufhöre zu schreiben.
ja. Ah, ist ein bisschen schwierig. Katzen sagt man ja immer so diesen krassen Egoismus nach. Und wenn du nicht schreibst, hast du mehr Zeit, dich um die Katze zu kümmern. Das müsstest du irgendwie
Das ist wahr.
invertiert bekommen. Also,
Das ist wahr.
Ha. Naja, aber also so oder so, von allem, was du jetzt so beschrieben hast, war vor allem, kann ich mal so rückmelden, nichts davon klingt irgendwie redundant. Also in dem Sinne von, du machst irgendwie zu viel und du könntest da locker was rausstreichen. Ich finde, von dem, was du beschrieben hast, das geht alles irgendwie gut ineinander und ich kann irgendwie nachvollziehen, warum du auch deine Interviews auf diese verschiedenen Prozesse und verschiedenen Phänomene untersuchen möchtest, also deine Daten. Das leuchtet mir alles total ein. Und gleichzeitig ist es halt schweineviel Arbeit und ich erstarre ein wenig in Ehrfurcht.
Ja, ich darf das, glaube ich, nicht machen. Aber ich habe so, ich freue mich aber auch jedes Mal, wenn ich meine Daten anschaue. Ich muss auch sagen, ich habe viele Daten erhoben, aber ich werde wahrscheinlich auch eine Auswahl treffen, mit welchen Daten ich dann konkret mehr arbeite und
Ja.
andere vielleicht eher hinzuziehen für eben die Frage, für Spezialfragen oder um nochmal einen Kontrast herzustellen.
Ja.
Einfach auch, um mit den Daten umzugehen. Weil das ist ja auch was, über das spricht man so öffentlich selten in der Forschung, nämlich, dass man dann nicht alles analysiert, was man so erhebt. Ja, ich glaube, das ist manchmal auch einfach so der Pragmatik geschuldet. Eine Sache, die mich noch total interessiert, die jetzt gerade ja auch im Kommen ist, und ich meine, du hast vorhin das Heft, also das aktuelle, momentan aktuelle Josch, Journal für Schreibwissenschaft, Band 26, also zu KI und Schreibberatung und Schreibwissenschaft erwähnt natürlich auch, welche Rolle KI bei dem Ganzen spielt. Momentan sind meine Probandinnen alle schon so weit in ihrem Studium, dass das für sie überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Ich merke aber auch, also auch in meiner Lehre, dass KI als so Sparring-Partner ja durchaus auch ein Faktor ist. Deswegen so, man spricht in der Grand Theory immer davon, dass man Sättigung erreichen möchte, also dass da nichts Neues mehr kommt. Ich hoffe, ich erwische noch ein, zwei Bachelorstudierende, die dann doch noch mit KI arbeiten, einfach weil ich weil es mich interessieren würde, wie die jetzt so diese Erkenntnisprozesse, also wie KI diese Erkenntnisprozesse beeinflusst. Aber vielleicht muss ich das dann auch für ein Folgeprojekt lassen. Das kann
Also,
auch eine Erkenntnis sein.
mein erster Instinkt wäre auch irgendwie warnen zu sagen, hu, da machst du aber, glaube ich, wirklich noch mal eine ganz andere Box auf, weil das dann ja auch so ein bisschen die ganze Ebene aufmacht, quasi, welche Impulse gibt das Tool wiederum
Ja.
in das Gespräch hinein. Lustigerweise, ich habe heute bereits eine weitere Interviewfolge aufgenommen mit Annika Limburg, wo wir auch genau über dieses 10 Thesen zur Zukunft des Schreibens gesprochen haben. Diese Folge ist in dem Moment, wo HörerInnen das jetzt hier hören, wahrscheinlich bereits veröffentlicht, aber es ist gerade im Limbo von keine dieser Folgen ist veröffentlicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns relativ stark darüber unterhalten, wie sie KI genau für diese epistemischen Prozesse als Sparringspartner und als Unterhaltungspartner benutzt und dadurch quasi Ideen generiert und findet. Also genau diese Ebene macht sie und gleichzeitig haben wir uns aber auch ein bisschen darüber unterhalten, so ist das schon so Common Practice. Und ich glaube noch nicht, also zumindest, also jetzt nur anekdotische Beobachtung, bei meinen eigenen Studierenden ist das noch überhaupt nicht der Normalfall, sondern wirklich eher die krasse Ausnahme.
Ich glaube, da spielen viele Faktoren mit rein, weil an Uni Wien hatten wir bis Also kommt jetzt ab Herbst erstmals ein Tool für Studierende, das auch von der Uni Wien bereitgestellt wird. Das heißt, viele hatten nicht den Zugang oder wollten den Zugang nicht anlegen. Viele haben sich nicht getraut, weil bei uns die Lernenden selbst entscheiden sollen oder lange Zeit einfach selbst entscheiden sollten, wie viel KI sie akzeptieren. Das heißt, das ist auch immer so ein Unsicherheitsfaktor. Und ja, und eben es ist schon, also die Studierenden, die sich frei melden sich bei mir ja freiwillig, dass sie mit mir ein Interview führen wollen. Das sind meistens sehr engagierte Leute. Und das heißt aber auch, dass die vielleicht auch einen gewissen Anspruch an sich selber haben, den andere vielleicht auch nicht haben, die sagen, ich will keine KI. Ich hatte ein Interview mit einer Person, als ich nach KI gefragt habe, hat die gemeint, tja, nein, ich mache das alles selbst. So.
Ich glaube, daher stammt auch meine anekdotische Evidenz, dass die Leute, die zu mir in meine freiwilligen, optionalen Schreibworkshops kommen, meistens die engagierteren sind. Also die, die wirklich etwas über ihr eigenes Schreiben lernen wollen und die sich weiterentwickeln wollen in dem Bereich. Und das sind aktuell auch noch die Studierenden, die eher nicht mit KI arbeiten und auch wirklich sagen, nö, brauche ich gar nicht, ich will es ja selbst machen. Und ich beobachte noch nicht diesen Tipping Point, dass quasi diese Tools so selbstverständlich eingearbeitet werden in den eigenen Arbeitsprozess, dass man sagt, naja, ich benutze die, aber ich möchte halt trotzdem mich weiterentwickeln. Also es ist momentan noch so ein ganz starkes Entweder-Oder.
Ja, die Beobachtung würde ich unterschreiben. Was ich auch dazu sagen würde, es hängt ganz stark vom Status der Schreibentwicklung ab und also der epistemologischen Entwicklung, also der Entwicklung als Wissende. Weil es ist was anderes, wenn ich glaube, dass die KI mir Dinge besser sagen kann, als ich sie weiß. Also wenn ich sage, ich komme aus der Schule, wo es eine Wahrheit gibt, die mir eine Autoritätsperson vermittelt, das ist eigentlich sehr ähnlich. Oder ob ich mich differenziert mit den Inhalten, die mir die KI gibt, auseinandersetze und das halt auch kritisch hinterfrage. Und das ist auch ein Lernprozess.
Ja, ist auch ein guter Gedanke auf jeden Fall. Und darauf geht ja momentan auch sehr viel in diesem Bereich, dass man darüber nachdenkt und sagt, naja, es muss halt jetzt auch auf jeden Fall eine Didaktik geben, die den Leuten einen Kompetenzen im Umgang vermittelt, aber vor allem auch so diese kritische Reflexion schult. Ich glaube, da gehen ja momentan so die meisten Ideen hin auch.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dahinter entwickelt sich's grad. Wir werden sehen, wie weit jetzt auch mit den nächsten Generationen von SchülerInnen, die in die Uni eintreten, wie weit sich da auch Gewohnheiten verändern werden.
Ja, stimmt.
Weil jetzt gerade haben wir auch, wenn die Studierenden jetzt Bachelorarbeit schreiben, haben sie als ChatGPT rausgekommen ist, hatten sie schon etablierte Gewohnheiten, die sie vielleicht nie mehr ändern wollten. Und ich glaube, das ist auch noch ein Faktor, ob
Ja,
ich mit
mit
diesen
Sicherheit.
Gewohnheiten schon an die Uni komme oder nicht.
Ja, das wird einen ganz, ganz großen Einfluss haben, bin ich mir auch sicher. Ja. Bevor wir jetzt aber noch mal ein ganz neues Thema aufmachen,
Ja, stimmt.
was auch noch mal eine Episode für sich wäre. Du hattest mir vorhin im Vorgespräch gesagt, du musst nicht auf die Uhr gucken. Ich muss aber leider ein bisschen auf die Uhr gucken, weil ich habe noch einen
Ja,
Anschlusstermin.
absolut.
Ja, und deshalb Ich glaube, wir haben aber einen sehr, sehr schönen Überblick gewonnen über deine eigene Forschung, über dein PhD-Project, das, was du auf dem Symposium gemacht hast. Gibt es noch etwas, was du gerne ergänzen wollen würdest, was jetzt noch nicht zur Sprache gekommen ist?
Ich glaube, jetzt gerade fällt mir nichts ein. Ich fand es total spannend, jetzt auch mal im Podcast-Format über das zu sprechen, was ich so tue. Also danke nochmal für die Einladung. Total cool. Ich beuge mein Haupt ja immer so in Awe, also in Staunen vor allen, die das schaffen und das machen, weil ich bin, fühle mich technisch dann immer sehr unversiert.
Das ist eigentlich wirklich gar nicht so schwer, sage ich jetzt und habe heute eine Episode aufgenommen, die wir aus technischen Gründen gestern abbrechen mussten, weil auf einmal nichts mehr funktioniert hat. Also so gesehen, naja. Aber hier hat jetzt zumindest alles geklappt. Zumindest war der Record-Button die ganze Zeit über an, wenn ich das richtig beäugt habe. Und in dem Moment, wo ihr da draußen das hört, wisst ihr ja, es hat alles funktioniert. Also ja, das ist. So, am Anfang war ich da auch sehr respektvoll, aber eigentlich, wenn man eine Internetverbindung und ein halbwegs okayes Mikrofon hat, dann geht das alles heutzutage ziemlich leicht.
Na, auf jeden Fall. Ich finde das sehr cool. Danke nochmal für die Einladung.
Ja, danke, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Ich finde es immer wieder super spannend, wenn Leute hierher kommen und wirklich auch so einfach ihre eigene Forschung, ihre Schreibprojekte vorstellen. Wir haben ja nicht nur Menschen aus dem wissenschaftlichen Feld hier, aber doch schon recht oft. Und ist für mich auch immer wieder so schön, so, ja, keine Ahnung, einfach mal zu hören, was andere Leute machen. Das habe ich ja schon gemeint. Meine Einladungen sind ganz, ganz oft aus einem egoistischen Eigeninteresse motiviert. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Damit habe ich jetzt noch mal ein Puzzlestück mehr für mich ganz persönlich bekommen von diesem Symposium. Ich muss mal die Liste durchgehen, wen ich noch alles einladen muss, weil ich keine Zeit hatte, zu den Vorträgen zu gehen. So baue ich mir das jetzt einfach so zusammen über die
Also
nächsten
das kann ich
Monate.
nur unterstützen. Das kann ich nur unterstützen. Ich freue mich total drauf, dann in den Podcast reinzuhören.
Sehr schön. Dann für euch da draußen die üblichen Abschlussworte. Ihr wisst, auf welchen Kanälen ihr uns findet, gebt uns Feedback entweder per Mail über die Infomail-Adresse oder schreibt uns in Instagram an. Wenn ihr selbst hier zu Gast sein möchtet und über euer eigenes Schreibprojekt erzählen möchtet, schreibt uns ebenfalls an. Wir freuen uns und wir sind auch wirklich gar nicht mal sonderlich selektiv. Sobald ihr über etwas schreibt und Interesse habt, darüber zu erzählen, freuen wir uns sehr, euch im Podcast zu haben. Also nutzt das sehr, sehr gerne. Ja. Und dann hört ihr uns, wenn ihr möchtet, im zweiwöchentlichen Turnus wieder. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wann diese Episode hier released werden wird, aber wahrscheinlich ist es irgendwie so roundabout Herbst, wenn das rauskommt. Dann, Erika, ich danke dir. Bleib gern noch kurz drin, aber ich beende jetzt schon mal das Recording. Tschüss.
Tschüss.